妈训练的呀。妈妈 yes， 好吧，夫妇。
Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast.
Mama, ich habe dich lieb.
Hallo, so schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, eurem Mama Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich bin Isa, Mama von zwei wundervollen Wirbelwinden. Der Große ist 6, die coolste Rakete auf diesem Planeten, sage ich immer. Hat eine Autismus- und ADHS-Diagnose und daher ist bei uns in der Familie manches eventuell anders als bei vielen anderen. Und meine Tochter ist 2,5, 2, 3 Viertel fast schon. Und genauso frech und lustig und zauberhaft wie der große Bruder und neurotypisch. Wir haben also das Glück, beides mit unseren Kindern kennenlernen zu dürfen. Wir möchten alle das Beste für unsere Kinder. Und ich spreche jetzt mal von mir und behaupte, da geht's ganz vielen von euch genauso. Wir verbringen verdammt viel Zeit damit, das Beste für unsere Kinder zu geben. Wir denken drüber nach, ob wir in Situation XY gestern auf dem Spielplatz richtig gehandelt haben. Wir durchforsten Läden nach einer echt guten Winterjacke. Wir lesen Ratgeber. Wir ziehen uns Reels über Erziehung auf Instagram rein. Ihr hört meinen Podcast. Ich höre auch viele Podcasts zum Thema Erziehung und Kinder und Leben mit Kindern. Und ich würde mal sagen, wir machen das alles mit dem Ziel, dass es unserem Kind oder unseren Kindern gut geht, dass sie happy sind, dass sie gesund und glücklich aufwachsen. Aber da gibt's eine echt fiese Falle bei dem Ganzen. Und darüber habe ich eben neulich nachgedacht. Und worum es da konkret ging bei diesem Beispiel, wie ich da überhaupt zu dieser Idee kam, eine Folge dazu zu machen, das hört ihr gleich. Aber ihr werdet auch in der Folge hören, welche anderen Themen dann noch so auf den Tisch kamen, als ich eben mir mal erlaubt habe, darüber nachzudenken, wem tue ich jetzt damit wirklich was Gutes? Die Frage habe ich mir neulich gestellt und dann kamen eben auch noch so andere Themen auf den Tisch und plötzlich dachte ich so, okay, ja, das ist absolut ein Thema für eine Podcast-Folge. Ist es wirklich was, was meinem Kind gut tut, das mein Kind glücklich macht oder macht es nicht mich viel glücklicher? Ist es nicht eigentlich was, das ich für mich mache und vielleicht auch für mein gutes Gewissen oder für meinen inneren Seelenfrieden oder für mein Ego? Ach, ich sag's euch, unangenehm diese Fragen. Will man am besten auch gar nicht so detailliert drüber nachdenken, aber ich habe mir eben gedacht, es ist wichtig, darüber nachzudenken. Warum? Das erzähle ich euch heute in der Folge. Ich erzähle euch erstmal, was das bei mir so für Dinge sind, bei meinem Sohn, bei meiner Tochter und im virtuellen Kaffeeklatsch lasst ihr die beste Hi-Baby-Community auch noch die Hosen runter und seid so wundervoll ehrlich. Ich habe so lachen müssen bei euren Nachrichten und mir so gedacht, wow, es ist so ehrlich und es ist so real und ich kenne es einfach auch selbst. Also das hört ihr im zweiten Teil der Folge im virtuellen Kaffeeklatsch. Und wenn ihr meine Arbeit schätzt, ihr wisst Bescheid, ihr helft mir total, indem ihr den Hi Baby Podcast abonniert, eine Bewertung schreibt, 5 Sterne vergebt. Und an alle, die das bereits gemacht haben, weil in den letzten Wochen kamen ja doch auch einige neue Bewertungen dazu. Ich lese natürlich jede einzelne davon. Ich freue mich sehr drüber und wollte dafür auch echt nochmal von Herzen Danke sagen, ihr seid wirklich toll. Und jetzt wünsche ich euch mit der heutigen Folge ganz viel Spaß. Also, das Beispiel neulich, mit dem ich so auf die Idee für diese Folge kam, oder bei der mir eigentlich auch plötzlich klar wurde, dass ich das gerade eher für mich mache und damit ein Bedürfnis für mich befriedige, anstatt eben für mein Kind, war folgendes. Es ging um das Thema Freundschaften. Und ich habe in der Vergangenheit öfter mal versucht, für unseren Sohn Freunde zu finden. Oder lassen wir den Plural weg, sagen wir einfach mal einen Freund. Ich habe mir gedacht, hey, unser Sohn braucht doch einen Menschen, ein Kind, mit dem er sich nachmittags treffen kann, mit dem er lachen kann, mit dem er Spaß haben kann, mit dem er Schmarrn machen kann, Quatsch machen kann. Freunde sind wichtig. Mit Freunden kann man Dinge teilen und so weiter. Für mich ist es halt überhaupt keine Frage, ne, dass es auch anders sein könnte. Wer wäre ich ohne Freundschaften? Wie würde es mir ohne meine Freundinnen gehen? Ja, natürlich denkt man auch an sich und an seine eigene Kindheit und wie schön es einfach war, Freunde zu haben, Freundschaften zu haben. Long story short, meine Versuche, einen Freund für unseren oder eine Freundin für unseren Sohn zu finden, sind alle kläglich gescheitert. Es war stressig, es war nervenaufreibend und ich habe dann irgendwann gemerkt, unser Sohn hat einfach kein Interesse daran. Und ich sollte ihm das auch einfach zugestehen. Ich muss einfach verstehen, mein Sohn ist ein anderer Mensch als ich. Auch wenn so vieles bei uns beiden so ähnlich ist und ich mich in ihm auch voll oft wiedererkenne, er ist halt doch nicht ich. Und ich finde, das ist schon mal so ein erster wichtiger Infopunkt oder eine erste wichtige Info, zu verstehen so, mein Kind ist nicht ich. Weil man geht halt automatisch immer von sich aus. Ist ja klar, wir sehen unsere Welt durch unsere Augen. Und es ist auch schwierig dann zu verstehen, so, okay, jemand anderes hat ganz andere Bedürfnisse, sieht die Dinge ganz anders. Das ist schon mal so das Erste. Okay, nur weil ich das jetzt cool finde, nur weil das mein Lieblingslied in der Kindheit war, nur weil ich beim Plätzchenbacken immer in der Weihnachtsbäckerei gehört habe, muss es mein Kind nicht genauso geil finden. Jetzt mal so als Beispiel. Also das war schon mal so das Erste. Und mit dieser Erkenntnis kam dann halt auch so eine enorme Erleichterung und Entspannung für mich, weil ich mich so angestrengt habe, ich habe mich so abgerackert, weil ich meinem Sohn vermeintlich etwas Gutes tun wollte, aber eigentlich ging es um mich, ne? Ich dachte, er braucht das. Er braucht das aber gar nicht. Und das zu verstehen und das zu akzeptieren, auch wirklich so, das ist eigentlich der Schlüssel, ne? Das Kind so zu akzeptieren, wie es ist und auch das Kind so zu sehen, wie es ist und zu sagen, hey, okay, du magst es nicht, du brauchst es nicht, das ist okay. Und mit dieser Erkenntnis kam auch eine so ein Loslassen, so eine Tiefenentspannung und auch so eine Leichtigkeit wieder bei mir rein, weil ich dachte, ich muss mich dafür nicht abrackern, ich muss mir nicht den Arsch aufreißen, dass er andere Kinder trifft, dass er sich sozialisiert. Er hat da einfach im Moment. Das finde ich auch ganz wichtig. Mann, ey, wie krass hat sich unser Sohn in den letzten Jahren verändert? Wie stark haben sich seine Interessen verändert? Jetzt gerade im Moment hat er daran kein Interesse. Also es war dann halt auch so lustig, weil ich habe das dann so für mich gecheckt und mir gedacht, okay, ja, es ist schon ein bisschen länger her, es ist auch schon über ein Jahr her, dass ich diese Erkenntnis für mich hatte, aber es wurde mir dann erst nochmal so richtig bewusst, als ich in meinem Umfeld immer wieder Mamas gesehen habe, die einfach für ihr Kind unbedingt irgendwas durchsetzen, die einfach versuchen, ihr Kind, das neurodivers ist, in einen möglichst normalen Rahmen reinzuquetschen. Weil sie, glaube ich, wirklich denken, das ist für ihr Kind gut und das ist das Beste für das Kind. Ne? Das Kind braucht doch Freunde. Das Kind soll möglichst auf eine normale Schule gehen. Und das ist mir dann einfach durch die anderen erstmal bewusst geworden, dass ich das auch ganz lange Zeit versucht habe. Und dass es dabei aber eher um mich ging und um mein Ego. Ja, das ist nichts Schönes, sich das eingestehen zu müssen. Und dann hat man vielleicht auch erstmal wieder die altbekannten Selbstzweifel oder die Vorwürfe, die man sich macht, weil man denkt, okay, ne, ich habe einfach versucht, meinem Kind was überzustülpen, was mein Kind nicht ist. Und mir hat dann zum Beispiel auch gerade mit der Freundschaftsthematik, hat mir dann auch total geholfen, so mal ein bisschen meine Perspektive zu ändern und meinen Tunnelblick zu weiten und mir klarzumachen, hey, mein Sohn ist den ganzen Vormittag und den Mittag über im Kindergarten oder jetzt in der Schule und danach im Hort und interagiert an einem Ort mit Kindern. Und jetzt, wo ich das Thema losgelassen habe, also es ist schon über ein Jahr her, dass ich diese Idee mit den Freundschaften finden gehen habe lassen und mich da komplett entspannt habe, jetzt hat er plötzlich soziale Interaktionen und erzählt mir, wie er jetzt in der Schule mit einem anderen Jungen immer in der Pause Fange spielt und dann gehen sie heimlich ins Gebüsch, ne, und pinkeln ins Gebüsch, weil sie keine Lust haben, aufs Klo zu gehen und dann lachen sie sich schlapp darüber, weil sie heimlich ins Gebüsch gepinkelt haben. Und das sind so Sachen, da ist mir das Herz aufgegangen und ich dachte mir so, wow, ich habe das Thema losgelassen, ich habe ihm einfach die volle Freiheit darin gegeben, in Bezug auf Freundschaften so zu sein, wie er sein will und habe mich da nicht mehr rangeklammert. Und siehe da, nach einem Jahr hat er plötzlich Kinder, mit denen er sich versteht. Na, also das sind jetzt vielleicht noch keine Freundschaften und er ist auch dahingehend anders wie andere Kinder. Er wechselt es vielleicht auch häufiger oder viel, viel weniger häufiger. Oder er versteht was ganz anderes unter Freundschaften. Aber das Wichtige ist doch, dass er damit happy ist. Also durch dieses Thema oder auch durch diesen Austausch mit den anderen Mamas kam ich dann so auf die Themenidee für diesen Podcast. Vor allem, weil ich gerade auch wieder viel in meinem Umfeld, na, es war jetzt nicht gerade, aber es war jetzt so das letzte halbe, dreiviertel Jahr, ging es ja in meinem Umfeld auch total viel um dieses Schulthema. In welche Schule stecke ich mein Erstklässlerkind? Und da habe ich das halt auch wieder bemerkt, dass wenn man von außen auf das Kind guckt, ne, wenn man nicht die Eltern ist, sondern so ein bisschen einen Abstand hat, dann ist oft so relativ schnell klar, kann ich mir jetzt nicht so gut in der Regelschule vorstellen. Oder ich hatte so das Gefühl, das Kind tut sich in der Regelschule schwerer als vielleicht in einer besonderen Schule oder in einer anderen Schulform. Und ich habe jetzt wirklich von vielen Mamas diese Kämpfe miterlebt, wie sie auch durch das Umfeld beeinflusst waren oder wie sie einfach auch sich für sich selbst so sehr wünschen, dass das Kind in eine normale Schule geht und einen normalen Alltag hat und ja, normal in der Gesellschaft teilhaben kann. Und ich habe halt jetzt mit ein bisschen Abstand, also jetzt sind die Kinder, glaube ich, so 8 Wochen in der Schule ungefähr. Und jetzt kriege ich halt leider mit, wie es losgeht, dass sich Schulpsychologinnen einklinken und LehrerInnen einklinken oder Betreuer im Hort einklinken und sagen, hey, das Kind tut sich schwer. Dem Kind geht es gerade nicht gut in dieser Klasse, in dieser Nachmittagsbetreuung. Und gibt es eine Alternative? Und die Eltern werden da jetzt nochmal von Fachkräften drauf hingewiesen. Und dann heißt es, verpassen Sie nicht den Absprung. Habe ich erst gestern in einem Gespräch mit einer Mama, die auch ein neurodivergentes Kind hat, habe ich genau diesen Satz gehört, wo sie halt mir erzählt hat, ja, ihr wurde jetzt gerade von Fachleuten geraten, hey, verpassen Sie nicht den Absprung, Ihr Kind doch noch woanders unterzubringen, weil es für das Kind vielleicht am besten wäre. Und die sind halt jetzt gerade in so einer richtigen schlimmen Situation, ne? Weil natürlich wollen die auch nur das Beste für ihr Kind. Das ist ja klar. Wir wollen alle nur das Beste für unser Kind. Aber ich finde es halt einfach so wichtig, sich auch im Kleinen, auch im Alltäglichen einfach bewusst zu machen, immer wieder mal, für wen mache ich das jetzt gerade eigentlich? Laternen basteln. Ich habe Lust, mit meinem Kind Laternen zu basteln. Und ich habe mir das und das überlegt. Ja, ist das wirklich die Laterne, die mein Kind auch machen möchte? Oder möchte ich mit meinem Kind vielleicht zusammen überlegen? Hast du Bock, eine Laterne zu basteln? Wäre eine geile Nachmittagsbeschäftigung. Ich habe gerade voll Bock, mit dem Kind Laterne zu basteln. Und auch das ist voll legitim, weil du bist ja auch ein Mensch mit Bedürfnissen und du sollst ja auch einen schönen Nachmittag haben und eine schöne Freizeitgestaltung. Und ich finde es halt wichtig, dass es sich in so kleinen Situationen, in so alltäglichen Situationen, da hören wir nachher auch noch richtig viele so coole Nachrichten, auch im virtuellen Kaffeeklatsch, die ich auch alle echt kenne und voll nachvollziehen kann. Und da denke ich mir immer, in so kleinen Situationen ist es doch voll legitim und auch voll okay, wenn wir das machen, weil wir es tatsächlich auch geil finden, weil wir Bock drauf haben. Und wenn unsere Kinder jetzt nicht komplett anti sind, ne, und es nicht voll schrecklich finden, ist es auch okay. Und Kinder sollen ja auch lernen, dass es verschiedene Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen gibt und jeder am besten mal zum Zug kommen soll. Aber gerade bei so wichtigen Themen, ne, bei so großen Entscheidungen, auch so ein Thema Hobbys. Also unsere Tochter ist voll die ist voll die Turnmaus. Die liebt es zu turnen, die hat auch ein krasses Körperbewusstsein. Die hat ihren Körper auch jetzt schon mit ihren 2,5 Jahren extrem unter Kontrolle. Also nicht nur, dass sie keine Windeln mehr trägt, man merkt es auch schon, dass die schon ganz früh, ist die so gesprungen mit beiden Füßen gleichzeitig auf und ab. Das ist zum Beispiel was, das konnte unser Sohn, kann er es jetzt schon? Also er konnte es mit 5,5 auf jeden Fall noch nicht. Mit beiden Füßen gleichzeitig hochzuspringen und mit beiden Füßen gleichzeitig aufzukommen. Das ist zum Beispiel ein Zeichen für krasse Körperbeherrschung. Weiß ich natürlich nur, weil ich ein Kind habe, das damit ein Riesenthema hat. Auf jeden Fall haben mein Mann und ich auch gesagt, boah, wir müssen mit der Kleinen unbedingt zum Kinderturnen. Kinderturnen ist voll ihr Ding. Ey, es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich es zeitlich geschafft habe, mit ihr zum Kinderturnen zu gehen. Und jetzt merke ich, ach, das Kinderturnen finde ich so ein bisschen langweilig. Ja, und ich habe es von einer Freundin gehört, die geht mit ihrer Tochter zum Tanzen. Und Tanzen ist ab 3. Ne? Und jetzt merke ich, wie ich selber so voll begeistert bin von der Idee, mit meiner Tochter zum Tanzen zu gehen oder sie zum Tanzen zu bringen. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit dem Kurs ab 3. Ich kann mir gut vorstellen, da bringt man das Kind hin und holt es halt nach 40 Minuten oder so wieder ab. Aber auch geil, dann kann ich in der Zeit einkaufen gehen. Und ich hoffe natürlich, ne, dass es meiner Tochter Spaß macht. Aber der erste Impuls, um da jetzt mal zuzusagen und dann vielleicht auch mal so ein Probetraining zu machen, wenn sie 3 ist, natürlich, der kommt natürlich von mir. Und der kommt natürlich da heraus, dass ich Tanzen voll geil finde. Und zum Beispiel Ballett finde ich jetzt nicht so cool. Also ich würde meine Tochter ungern ins Ballett stecken. Ich finde Ballett aus verschiedenen Gründen einfach nicht schön für Kinder. Es ist eine komplett subjektive, individuelle und persönliche Meinung. Ich war selber auch im Ballett und war danach im Tanzen und hatte halt viel mehr Spaß im Tanzen. Das bin ich. Und ich hoffe, meiner Tochter geht es genauso. Und dann muss ich halt jetzt mal gucken, ne? Und ich finde es da einfach wichtig, dass ich mir das bewusst mache. Und das ich da eben auch mit offenen Augen dann in diese Probestunde gehe und meine Tochter auch aktiv beobachte und gucke, ja, wie mag sie das? Wie findet sie das? Ist sie der Typ dafür, der gerne ins Tanzen geht? Oder steht sie vielleicht mehr auf Fußball? Was der Papa dann total toll finden würde und wo ich denken würde, oh Gott, wie schrecklich! Fußball, ne? Verletzungen, harte Schläge, die man von so einem Ball bekommen kann. Aber da geht es halt echt darum, irgendwie so das Kind zu sehen. Und ich finde es einfach voll schön, wenn wir uns aneignen, dass wir sowas einfach immer mitdenken. Also wenn wir neue Hobbys für unsere Kinder raussuchen, also oder beim Thema Freundschaften, wenn man jetzt irgendwie von einem Freund vom Kind nicht so begeistert ist und sich denkt, boah, ne, pff, das ist so eine Rampensau, dieser Typ und oder dieses Mädchen. Und mein Kind findet die Person aber so toll. Ja, ist doch auch okay, ne? Also das Kind soll doch eigene Erfahrungen machen. Und ich finde, dieses überbehütete Elternhaus macht Kindern keinen Gefallen. Also es ist zwar hart zuzusehen, wie das Kind mal auf die Schnauze fallen muss, wie das Kind auch mal ja negative Erfahrungen machen muss, aber diese Erfahrungen gehören halt zum Leben dazu und die machen unsere Kinder ja dann auch stärker und bringen denen einfach menschlich und zwischenmenschlich ganz, ganz viel. Und je älter das Kind wird, desto mehr muss man halt auch echt lernen, loszulassen. Und sich halt auch immer mehr dann fragen, ne, ist das jetzt was Gutes für mein Kind oder ist es was Gutes für mich? In Bezug, was habe ich gerade genannt, Hobbys, Freundschaften, aber eben auch Schule, finde ich ganz, ganz wichtig. Manche sagen ja auch, hey, Montessori, auf jeden Fall, mein Kind kommt in eine Montessori. Ich finde Regelschulen schrecklich. Aufgrund der Politik, ne, oder was man da einfach lernen muss. Es ist ein veraltetes Schulsystem. Aber das Kind ist vielleicht mega sozial und hat super enge und für das Kind ganz, ganz wichtige Freundschaften. Und alle Freundinnen und alle Freunde gehen in die Regelschule. Muss man das Kind dann wirklich, keine Ahnung, 20 Kilometer weiter auf die Montessori-Schule bringen, nur weil man das selbst halt sich fürs Kind wünscht? Das sind so Dinge, also ich finde halt, Schule sind so ganz, ganz wichtige Themen. Urlaub vielleicht auch mal, Geburtstage. Gibt es auch eine geile Nachricht nachher im virtuellen Kaffeeklatsch dazu. Geburtstage, Weihnachten ist bei uns gerade auch wieder so ein Thema, ne? Also unser Sohn braucht kein großes Weihnachtsfest mit der ganzen Familie. Und wenn ich sage mit der ganzen Familie, meine ich 35 Personen. Das ist halt bei uns einmal im Jahr, trifft sich die ganze Großfamilie von so meine Oma, die noch lebt, die ist da so das Oberhaupt und die lädt dann ein und dann kommen ihre Kinder, dann kommen ihre Enkel und dann kommen ihre Urenkel. Und das ist dann halt ein Riesentumult. Für uns ist es mega schön, für meinen Sohn ist es die Oberkatastrophe und da muss man halt gucken, ne, wie wichtig ist mir das oder wie können wir das vielleicht irgendwie hinkriegen, dass jeder und jede was davon hat von diesem Event. So, also Weihnachten zum Beispiel auch, ne, wie man das feiert und generell einfach auch so Aktivitäten im Alltag. Und ich finde es halt voll wichtig, dass man da wirklich guckt, jedes Familienmitglied ist gleich wichtig. Und ich finde es nicht in Ordnung, sich jetzt komplett nur nach dem Kind zu richten und alles so zu machen, dass das Kind ja smooth und perfekt durchs Leben flutscht, weil so wird es nicht laufen. Spätestens, wenn das Kind dann selbstständig ist und eigene Erfahrungen macht, wird es dann halt ganz schön ja mit der Realität konfrontiert werden. Aber es geht halt auch nicht, dass man einfach so komplett sein Ding durchzieht und so sagt, hey, ne, ich habe ein Bild davon, wie ich mir das vorstelle, wie mein Kind zu sein hat. Und ich möchte, dass mein Kind am Weihnachtskonzert teilnimmt und darum spielt es jetzt ein Instrument. Und du hast die Wahl zwischen Klavier, Geige und Gitarre oder so. Und dann bitte aber auch noch sportlich, weil das gehört auch dazu, also musikalisch, sportlich. Und dann hast du aber auch noch Freunde, mit denen du dich gut verstehst. So, ja, Leute, wir leben nicht im Highschool-Musical, ne? Das ist nicht die Realität. Die Realität ist vielleicht, dass euer Kind im Moment einfach keinen Bock drauf hat. Vielleicht hat es weder Bock auf Sport, noch Bock auf Musik, noch Bock auf Freundschaften und will gerade einfach nur nach der Schule zu Hause chillen. Und ich finde, auch das ist legitim. Da kann man einmal gucken, wenn das länger als 2 Jahre andauert, kann man vielleicht noch mal ein bisschen in die eine oder andere Richtung pushen. Aber hey, ich habe wirklich gelernt, dass sich so vieles von ganz alleine löst, wenn man einfach den Druck rausnimmt und sich verdammt nochmal entspannt und sich einchillt und sagt, okay, ne, so ist das Kind, dann mache ich das jetzt halt so und dann gucke ich, wie ich gut damit klarkomme. Und natürlich kann es auch passieren, dass wir was für unser Kind starten, weil wir selbst voll begeistert davon sind und das Kind es mega cool findet. Ja, Jackpot. Und ich glaube, dass das auch in der Regel eher häufiger der Fall ist, als es nicht der Fall ist, ne? Weil es sind ja unsere Kinder und die sind ja auch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn man selber vielleicht voll musikalisch ist, dann liegt der Gedanke schon nahe, dass das Kind auch musikalisch ist. Oder wenn man einfach selbst so eine Begeisterung für Sport hat und das Kind damit aufwächst, dann sind die Wahrscheinlichkeiten sehr hoch, dass das Kind auch Spaß an Sport haben wird. So. Aber macht euch bewusst, dass es auch passieren kann, dass es fürs Kind eben nichts ist. Und wenn man sich dann vorab schon darüber klar war, dass das jetzt nicht etwas ist, das 100% vom Kind kommt, sondern dass man eher selber jetzt mal so ein bisschen pusht, in der Hoffnung, dass es dem Kind gefällt, dann glaube ich, ist es auch einfacher im Nachhinein zu akzeptieren, wenn es das Kind nicht mag. Also ich kenne das auch, diese Enttäuschung, wenn man das Kind dann einfach wieder von einem Kurs abmeldet, weil man merkt, okay, ne, hat nicht funktioniert. Ich habe auch mal den Mucki in so eine Probestunde Kinder-Yoga reingepackt. Ja, natürlich habe ich mir sehnlichst gewünscht, dass Yoga ihn voll anspricht. Es wäre auf vielerlei Ebenen wäre das mega für ihn, wenn er Yoga machen würde. Aber er fand es schrecklich, er fand es grauenhaft. Und als ich dann halt danach so, ich wusste schon, er fand es scheiße, ne? Ich habe trotzdem nochmal gefragt, und? Wie fandest du es jetzt? Da will ich nicht nochmal hin. Das ist dann hart, das zu akzeptieren. Und ja, klar hatte ich den Drang zu fragen, willst du es nicht noch einmal probieren? Willst du nicht noch einmal hin? Aber da muss ich mir halt eingestehen, ich kenne meinen Sohn inzwischen. Und wenn der einmal Nein zu etwas sagt, dann meint er auch wirklich Nein. Ansonsten hätte er gesagt, ja, vielleicht. Ne? Dann hätte man es nochmal probieren können. Aber wenn er sich das angeguckt hat und für schlecht empfunden hat, dann ist es schlecht und wird auch einfach nicht mehr dadurch besser werden. Und dann beenden wir halt die Yogastunden oder die Musikstunden oder die Tanzklasse oder dann verkaufe ich halt den schönen neuen Strickpulli, den ich neulich für unsere Tochter gekauft habe. Oh, ich habe so einen schönen Pullover für sie gesehen. Schockverliebt. Und ich habe es schon dreimal versucht, ihr den anzuziehen und sie zieht ihn jedes Mal innerhalb von 3 Minuten aus, weil entweder sie schwitzt darin, er ist ihr zu warm oder der hat halt so ein bisschen Rüschchen am Kragen, was ich halt mega süß finde, und so Blumenstickereien. Und sie stört halt dieser Rüschchenkragen, ne? Und sie zieht es halt sofort wieder aus. Ja, da muss ich halt in den sauren Apfel beißen und den Pullover halt ungetragen aussortieren und weiterverkaufen oder weiterverschenken. Klamotten war übrigens ein großes Thema im virtuellen Kaffeeklatsch. Was ihr noch so erzählt habt zu dem Thema, was ihr für Dinge macht, die eher für euch sind als fürs Kind, die hört ihr jetzt. Die erste von euch schreibt, ich ziehe meine 2 Mädels gerne hübsch an und ich freue mich dann über Komplimente. Spielplatzdates mache ich vor allem für mich, weil ich den Austausch mit anderen Müttern mag. Die andere von euch schreibt, zuletzt Waldspaziergang. Die Kinder wollten in Wahrheit lieber zum Lieblingsspielplatz. Ich aber nicht. So geil, ne? Man kann das so nachvollziehen. Ausflüge planen. Meine Tochter freut sich auch über Nachmittage zu Hause. Nur mir wird es häufig zu langweilig. Fancy Geburtstagskuchen backen. Ganz klar für mich. Das ist auch geil. Das mache ich auch gerne für mich. Ja, meine Kinder mögen tatsächlich beide keinen Kuchen. Könnt ihr euch das vorstellen? Schrecklich. Das ist wirklich schrecklich für mich. Und ich liebe Kuchen und ich liebe Backen. Und ich backe tatsächlich ganz oft nur für mich. Weil, surprise, mein Mann mag Kuchen in 98% der Fälle auch nicht. Und dann backe ich und habe dann so einen wundervollen, leckeren, frischen Kuchen. Und ich bin die Einzige, die ihn isst, ne? Und dann muss ich ihn oft einfrieren oder verteile ihn halt im Freundeskreis. Die freuen sich dann immer. Ich bin dann immer mega beliebt, weil ich die ganzen Kuchen mitbringe. Aber ja, das ist dann was, mache ich halt auch einfach nur für mich. Snacks auf den Tisch stellen, hat noch eine geschrieben. Ist die Kaffeepause für mich? Ja, geil. Ach, wie schön. Einige von euch haben auch geschrieben, ne? Die Kinder vor den Fernseher setzen, um selbst einfach chillen zu können. Ganz klar, kam ganz häufig. Viel rausgehen ist ein Win-Win. Lieben die Kids, ich mache es vor allem aber, um mich selbst wach zu halten und das Chaos zu Hause zu minimieren. Das ist so gut. Das mache ich auch so oft, wenn ich mir denke, boah, ich habe keinen Bock, dass die Wohnung nachher wieder so aussieht, weil wir noch Besuch kriegen oder noch jemand kommt. Und dann gehe ich auch immer mit den Kindern raus, ob sie wollen oder nicht. Und ich finde, es sind so viele Beispiele, die sind vollkommen okay. Ist voll in Ordnung. Playdates mache ich mehr für mich, damit ich mich nicht so alleine fühle. Ja, das haben ganz viele geschrieben. Gerade so soziale Aktivitäten mit anderen Muddis, ob es jetzt auf dem Spielplatz ist oder zu Hause. Das Kind frisieren, hat noch eine geschrieben. Auch schön. Im ersten Babyjahr habe ich eigentlich alle Babykurse wie PKIP und Co. nur für mich gemacht. Das ist so schön ehrlich. I love it. Holzspielzeug. Sie mag Plastiksachen viel lieber. Brettspiele kaufen, um zusammen zu spielen. Ich liebe die mein Sohn aber leider nicht. Spielzeug- und Kinderbücherkonsum hat eine auch noch geschrieben. Und ich habe auch noch einige, ja, da gab viel, ihr habt wirklich richtig viel geschrieben. Ich habe mir noch ein paar längere Nachrichten rausgepickt. Ich kenne das von meinen Eltern bei mir selbst. Ich wurde aufs Gymnasium geschickt, obwohl ich eigentlich nicht schlau genug dafür war. Dann sollte ich ein Studium machen, obwohl ich eigentlich eine Ausbildung machen wollte. Klavierunterricht habe ich schon sehr früh bekommen, ging auch von meinen Eltern aus. Und was hat es mir gebracht? Ich bin nach der 11. Klasse auf dem Gymnasium abgegangen, habe mein Studium abgebrochen, um eine Ausbildung zu machen. Und bei meinen Kindern werde ich es definitiv anders machen. Sie dürfen entscheiden, auf welche Schule sie wollen und ob sie eine Ausbildung oder ein Studium machen möchten. Ich finde, solche Nachrichten öffnen einem oft echt nochmal die Augen. Also wenn man dann auch immer an sich selbst denkt, ne, das ist bei mir immer so geil mit gesunder Ernährung. Ich bin so richtig, ja gut, mein Sohn ist ja aber auch richtig hart, muss man sagen. Mein Sohn isst weder Obst noch Gemüse. Zum Großteil. Also vor allem Obst oder Gemüse pur passiert nicht. Also das ist immer mal so ein Up and Down und manchmal hat er Bock, einen Apfel zu essen. Da kriege ich dann schon einen Freudenschrei und kann mein Glück nicht fassen. Aber meistens isst er Wochen und Monate lang kein frisches Obst, kein frisches Gemüse. Und wenn er halt mal was Gesundes isst, dann ist es halt im Mittagessen im Hort irgendwo mit drin verpackt. Also so eine Gemüsesuppe mit Backerbsen. Und dann isst er die Backerbsen raus und kriegt halt so ein bisschen Gemüsesuppe mit. Ne, sowas. Wow, und bei mir ist halt Ernährung mega das Thema. Aber es hilft mir total, wenn ich an mich selbst denke, wie ich als Kind war. Ich war nämlich sehr ähnlich wie mein Sohn. Also ich habe keinerlei Gemüse gegessen. Ich habe zwar Obst gegessen, ab und zu. Bei uns gab es gar nicht so häufig Obst. Also es war jetzt nie so, dass es bei mir täglich mittags einen Obstteller gab. Aber ich habe schon, Obst hat mir halt geschmeckt, ne? Aber es hilft mir, wenn ich daran denke, wie ich als Kind gegessen habe und was ich so auch jetzt als Erwachsene den Tag über zu mir nehme. Esse ich jeden Tag frisches Obst? Nein. Aber bei meinen Kindern ist es mir voll wichtig, ne? So, nächste Nachricht von euch. Ich glaube, 90% aller Kurse, die ich im ersten und zweiten Lebensjahr meines Kindes besucht habe, waren nur für mich. Ihm war es total egal, ob wir beim Kleinkinder-Musikkurs oder Turnen waren. Er war auch zu Hause beim Singen zur Toni-Box oder auf dem Spielplatz super glücklich. Aber ich wollte ihm irgendwie etwas bieten. Alle Mamas hier machen Frühförderung für ihre Kinder und man bekommt dadurch das Gefühl, dass man dem Kind etwas Gutes tut. Ich glaube, man macht es eigentlich nur, um den anderen sagen zu können, wie toll man sich doch um sein Kind bemüht. Es klingt einfach viel besser, wenn man sagt, wir waren heute beim Musikkurs, als wenn ich sage, wir haben heute im Wohnzimmer gesungen und getanzt. Darf ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich verstehe dich zu 100%, aber ein ganz ehrlicher Impuls, ich finde, es klingt viel sympathischer, wenn man mir erzählt, wir haben heute im Wohnzimmer gesungen und getanzt. Das sind die Mamas, wo ich sage, Seelenverwandtschaft. Das finde ich ultra sympathisch. Aber ich weiß, was du meinst. Ne? Man denkt halt, man muss dem Kind was bieten. Und es machen ja alle so viel. Und es war auch bei mir so ein Thema, als ich gemerkt habe, wow, hier die ganze Nachbarschaft, die machen alle 12 verschiedene Kurse mit ihren Kindern oder Hobbys. Da habe ich auch angefangen, mich zu stressen, um meinem Sohn irgendwas zu bieten, um irgendwas für den zu finden, was er noch am Nachmittag machen kann. Ne? Man wird so mitgerissen und muss sich dann immer wieder auch so selbst finden und selbst zentrieren und sich sagen so, ey, stopp mal, Isa. Ich bin nicht Familie XY und mein Sohn ist auch nicht dieser und dieser und dieser Junge, sondern mein Sohn ist mein Sohn und er mag das vielleicht nicht. Nächste Nachricht. Basteln mit dem Kind. Macht dem Kind nur kurz Spaß, aber alle basteln doch. Die Kita sagt, er könne noch nicht so gut schneiden und er hält den Stift nicht richtig. Aber ist es nicht eigentlich egal? Er weiß dafür, dass er nicht ohne zu gucken auf die Straße rennt und dass man bei einem Vorfahrtsschild zuerst fahren darf. Ja, voll schön. Voll gut. Du hast es eigentlich schon erkannt, ne? Aber genau das sind diese Dinge. Wenn es die Nachbarn nicht sind, die 1000 Kurse belegen, dann sind es die Erzieher, die sagen, dein Kind kann noch nicht so gut schneiden und bastelt ihr denn zu Hause genug? Nächste Nachricht. Puh, wenn ich ehrlich bin, fällt mir dazu vor allem unser zweites Kind ein. Ich habe mir früher sehnlichst Geschwister gewünscht und bin allein unter Erwachsenen groß geworden. Auf keinen Fall wollte ich das für meinen Sohn. Jetzt hat er einen kleinen Bruder, seit 9 Monaten, weil ich es mir gewünscht habe, dass er einen Mitstreiter hat, einen Verbündeten, einen Spielpartner, einen Seelenverwandten. Und mein großer Sohn hat zu kämpfen mit der neuen Situation und seiner neuen Rolle. Ja, so eine Geschwisterkrise kann dauern und es gibt auch ein paar schöne Momente zwischen den beiden. Aber die Eifersucht, die Ablehnung und die Wut überwiegen bei meinem großen Sohn leider sehr. Ich wünsche mir nichts mehr als ein friedliches Familienleben, eine enge Verbindung zwischen den beiden. Ach Mensch, ich würde dich so gerne mal in den Arm nehmen. Weil, also weißt du, diese Entscheidung hast du ja aus bestem Wissen und Gewissen getroffen. Und ganz ehrlich, ich finde auch die Entscheidung, ob man ein zweites Kind möchte oder nicht, die trifft man für sich selbst. Also die trifft man als Eltern für sich selbst. Und da würde ich die Kinder auch mal außen vor lassen, weil das ist was. Stell mal vor, du würdest kein zweites Kind bekommen, weil du denkst, dein Sohn, ne, weißt du natürlich im Vorhinein nicht, aber wenn du denkst, so, mein Kind hasst das bestimmt, du würdest es vielleicht deinem Kind unterbewusst ein Leben lang vorwerfen, ne? Und ich habe dir auch ja schon eine Nachricht geantwortet, weil mir das so ein Bedürfnis war. Ich glaube nicht, dass die enge Geschwisterbindung so rum schon mit 9 Monaten beginnt, ne? Also mit so einem Baby können die wenigsten, vor allem Jungs, sorry, aber das ist das, was ich in meinem Umfeld so häufig miterlebe, dass Jungs, kleine Jungs mit Babys echt nichts anfangen können. Aber das kommt, wenn die älter werden. Glaube mir, vertraue mir. Das kommt, wenn das kleine Geschwisterkind älter ist, wenn das reden kann, wenn das rumspringen kann. Dann fangen die an, miteinander zu spielen. Also, ach Mensch, es hat mir so leid getan, die Nachricht zu lesen. Weil du das so, du wolltest von Herzen was Gutes tun und hast jetzt so ein schlechtes Gewissen und hast Angst, dass du irgendwie deinem Großen damit geschadet hast. Aber das glaube ich echt nicht. Also, ein Geschwister ist wirklich ja auch was, hey, ich bin jetzt 36 und ich bin so dankbar für meine Geschwister. Die geben mir so viel heute noch. So, nächste Nachricht. Hallo liebe Isa, das Thema ist bei mir aktuell sehr präsent, da wir uns Gedanken über den ersten Geburtstag unseres Kindes machen. Es ist ein High-Need-Baby, also bald ein High-Need-Kleinkind und super gefühlsstark und hochsensibel. Nach langem Brainstorming zu dem ersten Geburtstag voller Ideen, was man alles tun kann, kam mir der gleiche Gedanke. Stopp, ist es wirklich gut für das Baby, was wir vorhaben? Und die Antwort kam eigentlich sofort. Nein, es wäre etwas für uns und für die Familie. Eine Geburtstagsfeier, bei der 20 Menschen dabei wären, die für die Ohren unseres Kindes zu laut sind, Menschen, die es ständig betatschen und übergriffige Großeltern, die es tragen wollen und kein Nein verstehen. Dabei weint es jedes Mal. Wenn ich meinen eigenen Geburtstag feiere, dann mache ich den für mich schön. Und was wäre schön für unser Baby? Einfach einen ruhigen Tag mit Mama, Papa und unserer Katze zu verbringen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Och, so schön. Oh Mann, ey. Also ich finde, es hat auch alles so, ja, so super tolle und reflektierte Eltern, dass ihr euch generell schon mit dem Thema einfach vertraut gemacht habt und euch da Fragen dazu stellt. Ich glaube, das ist echt was, das machen nicht viele. Und vielen ist es halt auch einfach gar nicht bewusst, ja, dass sie vielleicht Dinge machen, die für sie selbst viel schöner sind als für das Kind oder weil sie selbst dieses Bedürfnis haben und denken, ach, mein Kind braucht das doch und so weiter und so fort. Also ich glaube generell, je jünger die Kinder sind, desto mehr entscheidet man aus der eigenen Perspektive heraus und desto mehr drückt man dem Kind auch noch die eigenen Vorlieben oder die eigenen Gedanken auf, ist ja auch völlig logisch, oder? Also ein Baby kann halt noch nicht so wirklich sagen, was es gut und was es schlecht findet, ne? Und wenn es weint, dann weiß man jetzt auch nicht immer direkt, woran liegt das jetzt? Also es ist ja völlig klar. Und es ist ja auch generell so, dass ich auch sage, gerade in Bezug auf diese Frage muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und man kann ja nicht ständig so überlegen, ne, was ist jetzt für mein Baby das Allerbeste und nur komplett nach dem handeln, was jetzt für das Kind das Beste ist, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, finde ich jetzt auch nicht den goldenen Weg. Natürlich machen wir Dinge oft in der Annahme, dass es dem Kind auch gut tut, ist klar, aber trotzdem ist es schon oft so, dass es prinzipiell erstmal wir gut finden. Und ich finde es einfach wichtig, dass es ausgewogen ist, wie in allem, dass es in Balance ist, dass wir da auch eine schöne Balance halten. Es ist ja voll legitim, was ihr alle schreibt, dass ihr das auch für euch macht. Also gerade im virtuellen Kaffeeklatsch. Ich kenne jede Geschichte auch von mir selbst. Ich kann das alles komplett nachvollziehen. Ich habe gestern erst wieder meiner Tochter so einen französischen Zopf flechten wollen. Und die Kleine trägt am liebsten ihre Haare einfach offen. Und die hängen ihr ständig ins Gesicht rein. Und das stört sie aber nicht. Ne? Sie tut die dann alle 10 Sekunden aus dem Gesicht wieder raus, möchte aber keine Haarspange oder erst recht kein Haargummi. Und für mich ist es so schwer mit anzugucken. Ich würde ihr einfach so gerne die Haare aus dem Gesicht machen. Und da muss ich dann auch oft diesem Drang widerstehen, zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht. Und gestern habe ich ihr wieder heimlich am Waschbecken einen französischen Zopf geflochten, während sie sich die Hände gewaschen hat. Und als sie das dann gemerkt hat, war sie so wütend auf mich. Nein, Mama, raus damit, ich mag das nicht. Ach, und ich muss dann auch so mit dieser Enttäuschung einfach kämpfen, dass sie halt jetzt diese schöne Frisur nach 5 Sekunden gleich wieder aufgemacht hat und wieder mit ihren offenen Haaren rumrennt. Aber ja, ist dann halt so, ne? Ist halt auch eine Übung für mich. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir uns immer wieder Gedanken darüber machen und gucken, was ist mein Kind eigentlich für ein Mensch? Wer ist mein Kind? Wie passt es auch zu mir? Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Kind hast, das Action total liebt und voll extrovertiert ist und je größer eine Gruppe, desto cooler. Und du bist aber selbst voll die introvertierte Mama, die auftankt, wenn sie ja alleine einen Waldspaziergang macht zum Beispiel. Dass man da einfach immer wieder auch mal in sich geht, nachjustiert, nachfühlt. Wie ist es gerade so? Wie ist da gerade so die Balance? Wie kriegen wir es beide hin, dass wir beide zu dem kommen, was wir für uns brauchen? Wie finden wir da zusammen einen guten gemeinsamen Weg, wenn wir in bestimmten Dingen unterschiedlich ticken? Ich finde, die meisten Themen lassen sich da auch echt mit Zwischenlösungen oder dass man halt Kompromisse eingeht, lösen. Wirklich schwierig finde ich es, wenn Eltern ernste Probleme ihres Kindes übersehen wollen oder nicht wahrhaben wollen. Entwicklungsstörungen, Entwicklungsverzögerungen und da dann eben nicht im Sinne des Kindes handeln, weil sie unterbewusst, es sind ja auch oft wirklich unterbewusste Ängste, die man gar nicht so wirklich sich bewusst machen möchte. Also weil sie zum Beispiel Angst haben, was die anderen sagen werden, Freunde, Verwandte, Schüler, Mitschüler oder auch Lehrer oder Erzieher. Also generell, dass man halt oft ins Außen geht und sagt, nee, also dann wird mein Kind gemobbt oder dann wird mein Kind gehänselt oder so. Oder dann kriege ich total Ärger mit meiner ganzen Familie. Da wird meine Familie voll eine andere Meinung zu haben. Oder auch, wie werden wir dastehen, wenn das und das tatsächlich bei unserem Kind der Fall ist? Was werden die ganzen Nachbarn auch über uns dann denken? Oder wir werden dann Außenseiter und so weiter. Also es gibt ja ganz viele Sachen, die man sich dann auch einfach nicht eingestehen will, wo man aber schon meistens, würde ich sagen, ein Bauchgefühl hat und das Bauchgefühl einen oft auch nicht täuscht. Und dazu noch ein Gedanke, der vielleicht helfen kann, wenn ihr euch in so einer Situation befindet, weil das ist ja auch völlig normal. Also ich glaube, die wenigsten haben irgendeine krasse Vermutung in Bezug auf ihr Kind und sind dann gleich so, ja, alles klar, ich mache einen Termin beim Kinderarzt, ich gehe das an, wir lassen das abklären. Das ist, glaube ich, für alle Eltern schwierig und für alle Eltern, ja, eine harte Nuss. Und ich meine, ich war 2 Jahre in Therapie, als rauskam, dass unser Sohn tatsächlich wirklich was Schwerwiegenderes hat und nicht einfach nur eine Entwicklungsverzögerung. Ich musste da echt auch erstmal drauf klarkommen. Und ein Gedanke, der mir immer hilft, ist, nur weil man etwas nicht macht, nur weil man über etwas nicht nachdenkt, nur weil man etwas einfach wegschiebt, geht es ja nicht weg. Also es ist ja trotzdem da. Und es wird wahrscheinlich größer und schwieriger, je länger ihr nicht hinschaut, sag ich mal. Also zum Beispiel, weil man sein Kind nicht diagnostizieren lässt oder nicht in einen speziellen Kindergarten gibt oder nicht auf eine Förderschule gibt oder das Kind nicht zur Logopädie gibt, ist ja nicht mit dem Kind plötzlich wieder alles fein. Und da belügt man sich ja auch selbst. Und auch das gehört dazu, auch das ist legitim, eine Zeit lang. Aber je schneller ihr da mutig und stark seid und hinschaut und auch ehrlich sagt, hey, das ist mein Kind und das braucht mein Kind, desto besser ist es für alle Beteiligten. Und scheißt einfach auf die anderen, was die anderen denken werden, was die anderen sagen werden. Ihr bekommt neue Leute in euren Freundeskreis oder in euer Umfeld und die richtigen Leute finden euch. Und wer nicht zu euch passt, der darf dann auch einfach gehen. Nächste Woche habe ich für euch ein super spannendes Interview. Es ist ein Thema, das ich auch super spannend finde und es ist auch sowas, ein ganz neues Thema, das auch erst vor ein paar Jahren so in Deutschland wirklich Gehör gefunden hat. Es geht um PDA. Und wenn ihr jetzt denkt, PDA, ach, das kenne ich doch, das ist doch die Anästhesie bei der Geburt, also PDA als Abkürzung für Periduralanästhesie, nein, die meine ich nicht. Ich meine PDA im Zusammenhang mit Autismus, also PDA, Autismus, PDA-Profil und PDA als Abkürzung für Pathological Demand Avoidance. Es ist ein super spannendes Gebiet. Es ist eine super spannende Ausprägung im Autismus-Spektrum. Und ich habe da mit einer Mama gesprochen, die tatsächlich auch 2 Kinder hat mit PDA-Profil und die da ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit in Bezug auf PDA oder in Bezug zu PDA macht. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr nächste Woche da reinhört. Bis dahin gilt wie immer, gönnt euch was. Lasst es euch gut gehen. Bis bald, eure Isa.